Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben ja am vergangenen Sonntag damit begonnen, die Gabe des Heiligen Geistes, die siebte Gabe des Heiligen Geistes, nämlich die Gottesfurcht, ein wenig näher zu betrachten, gerade weil sie ja schon von ihrem Wort her zu dem gehört, was unsere moderne Kirche ja total verabscheut. Furcht. Furcht vor dem lieben Gott. Vor Gott braucht man keine Furcht zu haben. Er ist barmherzig. Wir haben uns Gott schon längst selbst so gezähmt und so handschmeichelrisch gestrickt und gehäkelt, dass der keinem mehr etwas zuleide tun kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schon das ist ein grober Verstoß gegen die Gottesfurcht. Ich habe am vergangenen Sonntag gesagt, dass die Bedeutung der Gottesfurcht wird in der Heiligen Schrift überhaupt nicht ganz klar gesagt, sondern man muss die Bedeutung herausschälen aus den Zusammenhängen, in denen von Gottesfurcht eben in der Heiligen Schrift die Rede ist, und versuchen, dass man von daher dieser Geistesgabe dann Konturen geben kann. Und ich habe ja die Beispiele schon genannt von der keuschen Susanna aus dem Buch Daniel, die dann lieber stirbt, sich lieber steinigen lässt, als dass sie Ehebruch begeht. Denn es ist ihr dann lieber, den physischen Tod zu erleiden, als den ewigen Tod. Sie fürchtet Gott und seine Gerechtigkeit. Für sie ist Gott und ihr Gottesbild eben ein Gott, der mit sich keine Mäuse fangen lässt, der seine nicht spotten lässt, wie es dann Paulus im Galaterbrief sagen wird. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Kann man heute in unserer modernen Kirche, erst recht in der modernen Welt, überhaupt nicht deutlich, oft und laut genug sagen. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Das gehört in den engsten Zusammenhang eben mit der Bedeutung der Gottesfurcht. Und dann habe ich Ihnen noch mal zwei Beispiele genannt, die uns der König David hinterlassen hat. Dass er eben den Saul, seinen Todfeind, der ihm nach dem Leben trachtet, nichts zu leiden tut. Das Allergeringste lässt er sich verboten sein, es dem Saul anzutun. Denn so sagt er zu seinen Begleitern, wer hat schon jemals seine Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt und ist ungestraft geblieben? Im Psalm 7 hören Sie ganz deutlich oder können lesen, Gott ist ein Gott, der täglich strafen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also ich sage noch einmal, das, was Sie heute hören, auch längst hören im Binnenraum der Kirche, ist contra scripturam, gegen den Wortlaut, den ausdrücklichen, klipp und klaren Wortlaut der Heiligen Schrift. Kann jeder nachlesen. Lesen Sie die Heilige Schrift, studieren Sie die Heilige Schrift. Das ist nicht einfach nur was für Zeitvertreib, sondern das ist und müsste es jedenfalls sein, das tägliche Schwarzbrot, gerade auch in unseren gegenwärtigen unseligen Zeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird also aus dem Verhalten der Susanna, aus dem Verhalten des Königs David deutlich? Was können wir daraus für einen Schluss ziehen für die Bedeutung der Gottesfurcht? Die Gottesfurcht hat alles zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes, die der Mensch eben tatsächlich fürchten muss, wenn er ungerecht lebt. Und das heißt auch dann ganz konkret, und da wird dann klar, weshalb die Gottesfurcht immer im Zusammenhang mit dem Gehorsam auch genannt wird. In der Heiligen Schrift, gerade im Alten Testament, dass eben der Gehorsam die wichtigste Manifestationsform der Gottesfurcht ist. Der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist nicht identisch mit der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist ihrem Wesen nach eine Gesinnung, die den Menschen bestimmt, durch und durch bestimmt, und weil sie ihn bestimmt, sich dann eben auch manifestiert, gerade im Gehorsam gegenüber seinem Willen. Der Gottesfürchtige wird peinlich darauf achten, dass er den Willen Gottes erfüllt und eben nicht dann am Ende mit seiner Gerechtigkeit dann Schwierigkeiten bekommt. Probleme, wie das in unserem modernen Sprachgebrauch heißt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott weist Israel schon an, gottesfürchtig zu sein und auf seine Gebote zu achten. Das heißt, die Gottesfurcht hat auch so etwas wie einen Erinnerungscharakter, wie für die Menschen. Vergiss die Gottesfurcht nicht. Lass sie dir ganz bewusst gegenwärtig sein, damit dir der Ungehorsam nicht zum Verhängnis wird, der Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Im Neuen Testament haben sie dann die Aussage der Apostel: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Ausdruck der Gottesfurcht. Auch das ein Satz, liebe Brüder und Schwestern, der uns ganz präsent sein müsste, aber weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt nicht nur für den Einzelmenschen, das gilt auch für eine ganze Gesellschaft und für die Gesetzgebung beispielsweise, um da mal ein ganz deutliches Beispiel zu nehmen. Liebe Brüder und Schwestern, wo Gesetze erlassen werden in Parlamenten, die können noch so mehrheitlich und demokratisch sein, da missachten sie eben die Gottesfurcht, wenn sie Bestimmungen enthalten, die mit dem Willen Gottes unvereinbar sind. Und dafür ist dann jeder, der die Hand hebt, im Parlament dem lieben Gott verantwortlich, wofür er die Hand eben dann gehoben hat oder auch wofür nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Gottesfurcht ist ein ungeheuer wichtiger Schutz für den Menschen. Wenn ihm die Gottesfurcht bewusst ist und er sie wirklich ernst nimmt und damit Gott ernst nimmt, dann wird er vor vielen Irrtümern und vor vielen Sünden von vornherein eigentlich schon beschützt und bewahrt. Da gibt es Dinge, die dann es eben gar nicht geben könnte mehr für einen Gottesfürchtigen, die von vornherein ausgeschlossen werden, die heute gang und gäbe sind. so Front zu machen gegen die Gottesfurcht, wie das in der modernen Kirche geschieht, liebe Brüder und Schwestern, das ist ein Werk des Teufels und seiner Entourage. Das muss man ganz klar sagen, da kommt nichts vom Heiligen Geist, auch wenn das immer so behauptet wird. Der Heilige Geist hätte daran so geweht und was weiß ich, sich da wieder bemerkbar gemacht. Das Gegenteil ist dann der Fall. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Erbsünde, mit der wir alle schon im Mutterschoß gezeugt und empfangen werden, nicht erst geboren. Worin besteht die denn? Sie besteht in einem Beiseiteschieben der Gottesfurcht. Adam und Eva wollen sein wie Gott. Da haben sie es. Gott wird beiseite geschoben. Natürlich heißt Gottesfurcht eben auch, wenn ich ihm gehorsam sein muss und wenn sich die Gottesfurcht darin manifestiert, dass das mit einschließt ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Ja, selbstverständlich. Gott ist der Höchste, Gott ist der Schöpfer. Ohne seine Schöpfungswerke, zu denen wir alle gehören, gäbe es überhaupt nichts außer ihm selbst. Dass die Schöpfung, dass der Mensch ihm unterworfen ist, dass es seine Schöpfung ist, dass wir seine Geschöpfe sind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch nur die Wahrheit. Das heißt aber dann auch, dass die Geschöpfe ihrem Schöpfer untergeordnet sind. Dass der Schöpfer sie nach seinen Vorstellungen und nach seiner Norm geschaffen hat. Und allein schon aufgrund seines Schöpfungsaktes oder seiner Schöpfungsakte festgelegt hat, in welcher Weise wir zu leben haben. Und wenn wir das ablehnen, dann im Widerspruch zu ihm, ja sogar zu uns selbst als Geschöpfen leben. Der Sünder ist sie selbst der größte Feind. Der lebt nämlich, egal was er macht und in welcher Weise er sündigt, immer im Widerspruch, nicht nur gegenüber dem lieben Gott, sondern auch im Widerspruch zu sich selbst, zu seiner Geschöpflichkeit, zu seiner geschaffenen Natur, insofern er Mensch ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ganze Katastrophe, oder wie es das Tridentinische Konzil sagt, der Schiffbruch der Menschheit geschieht im Paradies, weil schon unsere Stammeltern Adam und Eva diese erstrangige Tugendgabe des Heiligen Geistes missachtet und auf die Seite geschoben haben. Ich denke auch gerade daran, aus der Justizgeschichte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Prozesse, Auschwitz-Prozesse in Frankfurt ja damals, 60 oder 62, wann das war, wo bei dem sich auch Angeklagte auf den sogenannten Befehlsnotstand berufen haben. Was ist denn das, Befehlsnotstand? Befehlsnotstand, das bedeutet ein Konflikt zwischen dem schon natürlichen, erst recht christlichen Sittengesetz, du sollst nicht töten, und dem Befehl, Geiseln zu erschießen. Tja, was haben sie gemacht? Sie haben erschossen und dachten, das ist in Ordnung, weil es ja der Führer so befohlen habe oder diejenigen, die von ihm eben, die Befehlshaber, die in der Weise ja ermächtigt waren. Nein. Gottes Furcht hätte geheißen, du sollst nicht töten und damit tue ich es nicht, auch wenn es dann mein eigenes Leben unter Umständen, Repressalien immer gekostet hätte. Die Gottesfurcht kann mein physisches Leben fordern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Gottesfurcht und Gott macht nicht Schluss und zieht eine rote Grenze, wo die vielleicht identisch wäre mit unserer Schmerzgrenze. Absolut nicht. Aber stellen Sie sich einmal vor, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unsere Gesellschaft, jeder Einzelne wie die Gesellschaft als Ganze, würde wirklich diese Gottesfurcht nicht verteufeln, sondern sie wirklich respektieren und sagen, du musst Gott immer mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Lösung auch für den Befehlsnotstand. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da hätten wir, da würde mit Sicherheit schon etwas aufglänzen von dem Reich Gottes, in dem nichts mehr anderes gilt als der Wille des Vaters. Wir wären vor vielen Irrtümern geschützt, wenn wir Gottesfurcht hätten. Und diese Irrtümer sind nicht bloß Irrtümer im Sinne von Falschrechnen oder von Abstraktionen, welcher Art auch immer, sondern das sind Irrtümer, die sich dann auch in der Welt und im Menschen manifestieren und nur verderblich wirken. Die Gottesfurcht sozusagen als eine Medizin, als Prophylaxe schon, um schlimme Übel von vornherein erst gar nicht entstehen zu lassen. Unsere Welt hat Gott abgeschafft. Mir ist noch stolz darauf. Gott besteht nur noch in Relikten in unserer Gesellschaft. Und ist es in der Kirche, katholischen Kirche, ich sage ganz deutlich, wesentlich anders oder sind wir da nicht auch schon auf dem Weg? Schon lange auf dem Weg. Was heißt denn dieser Satz, wir sind Kirche? Das ist doch genau das, was im Weinsberggleichnis heißt. Die, die bloß Pächter sind, sie wollen den Weinbergsbesitzer und den Eigentümer raushalten und alle die, die er schickt in seinem Namen und sich seines Gutes bemächtigen. Wir sind die Weinbergsbesitzer. Da soll mal einer kommen, dem werden wir gleich zeigen, wo Bartel de Most holt. Wir sind Kirche. Ein scheußlicher Satz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie alle sind durch die Taufe Glieder der Kirche geworden. Ja, das stimmt. Aber deswegen sind sie noch nicht Kirche. Auch nicht alle zusammengenommen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie groß ist denn die Kirche schon in der Ewigkeit? Das bisschen Kirche in der Welt ist doch nicht die Kirche als Ganze. Ist doch noch nicht sein mystischer Leib als Ganze. Was tut ein Glied? Es lebt vom Haupt her. Es kann selbstständig überhaupt nicht und ohne den Leib Und erst recht nicht ohne das Haupt. Existieren. Gottesfurcht, ist das nicht eine schreckliche Anmaßung, so etwas? Gottesfurcht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hindert den Menschen daran, anmaßend zu werden gegenüber Gott, übergriffig zu werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott ist Gott, Gott ist und bleibt der Transzendente. Ich habe davon gesprochen, auch im Zusammenhang mit Handkommunion vor einiger Zeit, Sie erinnern sich. Und das muss respektiert werden. Wenn Gott Mensch wird, einer von uns, wie es ja in Begriff der Kernbotschaft von Weihnachten ist, ja, liebe Brüder und Schwestern, das stimmt vollkommen. Aber dass der liebe Gott sich auf unsere Ebene begibt, insofern er Mensch wird, aber doch auch immer noch Gott bleibt, ne? Er legt ja seine wahre Gottheit nicht mit seiner wahren Menschheit, Menschwerdung ab. Er wird ja geboren als wahrer Mensch und wahrer Gott. Dass Gott uns so sehr liebt, darf doch für den Menschen nicht heißen, dass wir sozusagen meinen können, die Kluft zu diesem transzendenten Gott auch selbst überschreiten zu können, was ich eben als Übergriffigkeit einmal bezeichnet habe. Der Gottesfürchtige ist dem lieben Gott nur dankbar und preist ihn für das Geschenk seines Sohnes. Aber er macht aus diesem Sohn keinen Kumpanen und keinen Kumpel. So zu sagen, einer von uns, netter Kerl, aber brauchst nichts drum zu geben oder es macht zumindest nichts, wenn du nichts um das gibst, was er sagt. Er ist und bleibt auch als wahrer Mensch der transzendente Gott, auch im allerheiligsten Sakrament des Altares. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir zumindest mal sagen können, aha, Gottesfurcht hat tatsächlich etwas zu tun mit der Furcht, eben auch mit der Furcht vor der Gerechtigkeit Gottes. Und es hat auch etwas zu tun und alles zu tun mit der Anerkennung, dem Respekt und allem, was es aus diesem Respekt ergibt, vor seiner unantastbaren Majestät. Gott ist Majestät, auch in der Gestalt des Brotes. Amen.